Super, ihr seid vorgewarnt, 45 Minuten. Also macht's euch bequem. Kleines Mittagsschläfchen. Wir werden genau den gleichen Text behandeln, der heute auch in den Kindergottesdiensten behandelt wird. Von daher, die Eltern, passt ganz genau auf. Die Kinder werden euch danach fragen, was ihr in diesem Gottesdienst gelernt habt. Und ihr könnt die Kinder dann später auch fragen. Und wehe, ihr lust. Okay? Also, passt auf. Johannes 6, Vers 1 bis 12. Nach diesem Gespräch setzte Jesus über auf die andere Seite des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias genannt wird. Eine riesige Volksmenge, die von den Wundern angezogen worden war, die er bei den Kranken vollbracht hatte, folgte ihm. Als er am jenseitigen Ufer ankam, stieg er auf einen Hügel und setzte sich mit seinen Jüngern zusammen. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Als Jesus in die Runde blickte und die große Menge sah, die sich um ihn drängte, sagte er zu Philippus: Wo könnt ihr Brot kaufen, um diesen Leuten hier etwas zu essen zu geben? Natürlich wusste er schon, was er tun würde. Aber er wollte Philippus herausfordern, ihm zu vertrauen. Die Antwort von Philippus zeigte jedoch, dass er diese Herausforderung nicht erkannt hatte. Nicht einmal 200 Denare würden ausreichen, um genug Brot zu kaufen, damit jeder wenigstens ein Stück bekommt. Einer der Jünger, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meinte: Also hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber das ist bloß ein Tropfen auf den heißen Stein. Da ordnete Jesus an, sagte den Leuten, dass sie sich setzen sollen. Und dort gab es genügend Gras, sodass die Menschen, es waren etwa 5000, sich bequem setzen konnten. Dann nahm Jesus das Brot, sprach ein Dankgebet, gab es an die Jünger weiter, die es wiederum an die Lagernden verteilten. Das Gleiche machte er auch mit den Fischen. Und alle aßen, so viel sie wollten. Als die Menschen sich satt gegessen hatten, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sammelt die restlichen Stücke ein, damit nichts verdirbt. Sie machten sich sofort an die Arbeit und füllten 12 große Körbe mit den Resten der 5 Gerstenbrote. Lass uns beten. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass Menschen über die Jahrhunderte, über 2 Jahrtausende hinweg deine Worte festgehalten haben. Dass wir heute darin lesen können und sehen können, wie du damals gelebt hast. Es ist aber mehr als das nur zu wissen und sich davon inspirieren zu lassen, hast du versprochen, heute hier zu sein. Unter uns mit deiner guten heiligen Ruach, mit deinem guten heiligen Geist. Und so bitten wir dich, dass du kommst, unsere Herzen öffnest. Dass wir dein Wort an uns verstehen, dass das du uns heute sagen möchtest. Und dass wir satt nach Hause gehen, weil wir von dem lebendigen Wort, von dem lebendigen Brot gegessen haben. Dafür danken wir dir und wir wollen das einfach erwarten, dass du das tust und heute zu uns redest. Amen. Wir wollen heute mal nichts von Jesus lernen. Das tun wir sonst viel zu oft. Wir wollen uns heute mal auf die 3 Leute konzentrieren, die hier namentlich genannt worden sind. Und zwar Philippus, Andreas und der kleine Junge. Und die Frage ist heute, was können wir von Philippus lernen, was können wir von Andreas lernen und was können wir von dem kleinen Jungen für unser Leben lernen? Beginnen wir mit dem Philippus. Als Jesus in die Runde blickte und die große Menge sah, die sich um ihn drängte, sagte er zu Philippus: Wo könnt ihr Brot kaufen, um diesen Leuten hier etwas zu essen zu geben? Natürlich wusste er schon, was er tun würde. Aber er wollte Philippus herausfordern, ihm zu vertrauen. Und die Antwort von Philippus zeigte jedoch, dass er diese Herausforderung nicht erkannt hatte. Nicht einmal 200 Denare würden ausreichen, um genug Brot zu kaufen, damit jeder wenigstens ein Stück Brot bekommt. Was können wir von Philippus lernen? Ich denke, Philippus hat Betriebswirtschaft studiert. Zumindest war er ein Banker. Er hat sofort die monetäre Herausforderung festgestellt, die diese Jesus-Vision erforderte. Jesus wollte so eine riesige Menschenmenge stattmachen. Ruckzuck hatte er die große Masse abgecheckt, 5000 Leute, hat seinen Taschenrechner rausgeholt, hat überlegt, okay, was kostet eine Falafel heute? 4 Cent. 4 Cent mal 5000, 200 Dinare. 200 Dinare, 200 Dinare ist ungefähr ein Tageslohn, also 100 Euro. 200 mal 100 sind 20.000 Euro. Und dann sagte Jesus, so viel haben wir nicht. So viel haben wir nicht. Fertig. Lass sie dort weggehen. Wir kriegen das nicht hin. Philippus ist ganz realistisch. Er sieht, was vor Augen ist. Er richtet die Vision sofort in Heller und Pfennig um. Und er ist ein guter Realist und ein guter Controller. Und wer von euch kann sich mit diesem Philippus identifizieren? Okay, so viele. Was können wir von euch lernen? Was für ein Visionär für mich, wie mich, sind die Philippusse echt eine Herausforderung. Wenn man irgendeine Vision hat, ziehen sie sofort den Taschenrechner raus und fangen an auszurechnen, was das kosten würde. Und es ist gut, dass es Philippusse gibt. Es ist gut, dass es Philippusse gibt, die sofort herausfinden, wenn eine Vision gesagt wird, okay Leute, lass uns ganz realistisch gucken, was kostet uns so viel? Wenn wir zum Beispiel hier neu bauen wollen, was kostet uns das? Wenn wir in den nächsten 15 Jahren 100 Gemeinden neu aufbauen wollen, also unsere besten Leute hinschicken wollen, was kostet das? Sich darüber sehr, sehr realistisch Gedanken zu machen, das ist die Aufgabe von Leuten wie Philippus. Und von daher bin ich froh über unser Strategieteam, dass sich alle 2 Wochen morgens um 6.30 Uhr hier trifft und versucht, die Vision 2030 in gangbare Strategien umzuändern, um zu sagen, okay, so könnte das gehen, wenn wir da irgendwann mal einkommen wollen. Oder auch das Finanzteam, über das ich mich meistens ärgere. Aber wir brauchen euch. Wir brauchen das Finanzteam, die sagen, okay, lass uns das genau ausrechnen, was es bedeutet, wenn wir diese Vision leben wollen. Was können wir von Menschen wie Philippus lernen? Angesichts einer großen Vision einen kühlen Kopf und einen klaren Verstand zu behalten und auszurechnen sehr realistisch, was es kostet. Was können wir, und das ist der zweite Mensch, der hier benannt worden ist, vom Andreas lernen? Ihr wisst vielleicht, dass unsere Gemeinde nach diesem Andreas genannt worden ist. Der erste Kirchenvorstand hat diese Gemeinde absichtlich nach Andreas benannt. Warum? Weil Andreas der war, der Menschen zu Jesus geführt hatte. Er hatte seinen Bruder Petrus zu Jesus geführt und genau das Gleiche macht er hier auch wieder. Den kleinen Jungen bringt er zu Jesus. Und der erste Kirchenvorstand der Andreas-Gemeinde hat gesagt, das ist die Aufgabe der Andreas-Gemeinde, Menschen zu Jesus zu führen. Wir lesen das in 2 Versen. Einer der Jünger, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, meinte, also hier ist ein kleiner Junge, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber das ist doch bloß ein Tropfen auf dem heißen Stein. Andreas ist so ein Typ, der hört diese Vision von Jesus. Okay, 5000 Menschen müssen satt werden. Also Ärmel hochkrempeln, anpacken, sammeln, was wir alles haben. Und ich stelle mir so vor, Jesus, dass er da tatsächlich hingegangen ist und gesucht hat, okay, wo gibt's was zu essen, wo gibt's was zu essen. Das Wenige, was er hat, hat er gesammelt und hat es vor Jesus gebracht. Natürlich wusste Andreas, dass 5 Brote und 2 Fische nie reichen würden für 5000 Männer. Frauen wurden damals ja nicht gezählt. Natürlich wusste er das, aber er sagt, okay, besser als nichts tun, das, was wir haben, zu Jesus bringen und von ihm erwarten, dass er etwas Großes daraus tut. Und wir haben in unserer Andreas-Gemeinde viele solche Andreas-Momente gehabt. Vor 25 Jahren, als diese Gemeinde langsam anfing zu wachsen, hat der Kirchenvorstand damals visionär den Anbau hinten beschlossen, alles Geld zusammengekratzt, was damals möglich war, um den Anbau zu bauen. Und das war in einer Zeit, wo die Kirche gespart hat, die Kirche eher den Bach runterging und Leute gesagt haben, naja, wenn der Klaus dann irgendwann mal weggeht, dann wird sowieso alles zusammenfallen. Klaus war der Pfarrer damals, von daher lohnt sich das überhaupt. Ja, der Kirchenvorstand hat damals gesagt, nein, wir machen das. Wir kratzen unsere 5 Brote und 2 Fische zusammen und bauen das. Und ohne das wäre das gar nicht möglich, was wir heute hier tun. Oder der Gemeindeaufbauverein, ganz am Anfang, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal erzählt, der sagt, okay, wir sammeln einfach erstmal Geld
Und hatten damals 25.000 Mark auf der hohen Kante und haben jemand angestellt in dem Vertrauen, dass es reichen wird. Heute haben wir 11 Angestellte vom Gemeindeaufbau Vereint. Oder das Go-Special-Team. Vor 20 Jahren saßen eine Handvoll verrückter Leute hier in dem Raum, hier im Kaminraum, und haben gesagt, was würde passieren, wenn Gott wirklich heute noch Wunder tut? Und haben gesagt, naja, wenn Gott Wunder tut, dann würden wir irgendwann mal den Gottesdienst im Bürgerzentrum feiern. Und alle haben gelacht. Weil das out of the range war. Man konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese kleine Gemeinde irgendwann mal Gottesdienste im Bürgerzentrum feiert. Und vor 2 Wochen haben wir im Kinopolis wieder Go-Special gefeiert. Mit 500 Leuten, über 500 Leuten, mit Harald Glöckler. Ein geiler Go-Special. Wenn ihr nicht da wart, habt ihr echt was verpasst. Und die Vision 2012, die wir damals hatten, es zeichnete sich ab, dass der Gründungspastor dieser Gemeinde, Klaus Douglas, geht. Wir waren in einer Vakanz, war eigentlich eher die Aufgabe, alles irgendwie zusammenzuhalten. Wir haben gesagt, nein, wir wollen eine Vision formulieren, Vision 2012. Und aus dieser Vision, wo wir unsere 5 Brote und 2 Fische zusammengelegt haben, ist ein Demenzzentrum entstanden, ist ein Familienzentrum entstanden, eine lebendige Partnerschaft mit Nairobi Chapel. Immer wieder haben Menschen aus der Andreas-Gemeinde ihre 5 Brote und ihre 2 Fische zusammengelegt und vor Jesus gebracht, in der Hoffnung, dass er daraus was macht. Das gleiche jetzt wieder mit der Vision 2030. Viel zu groß für das, was wir uns vorstellen können. Und trotzdem haben einige von euch sehr, sehr hingebungsvoll Geld gespendet. Wir haben 200.000 jetzt, weil sie glaubten, dass diese Vision einmal Realität werden wird. Was sind 200.000 bei dem Geld, was wir brauchen? 5 Brote und 2 Fische. Genauso viel, wie viel Jesus braucht, um das zu vervielfältigen. Und mich berührt immer wieder eine Person aus unserer Gemeinde, die Monat für Monat treu zu mir kommt, mir 100 Euro in die Hand drückt und sagt, für die Schrittmacher. Und diese Person lebt am Existenzminimum. Und gibt mir das. Mich berührt das jeden Monat neu. Jemand, der kaum Geld hat, gibt das. Was glaubt ihr, was Gott ein Fest feiert im Himmel? Jeden Monat neu. Wenn man diesen Glauben sieht von dieser einen Person, die sagt, ich habe nicht viel. Ich habe 5 Brote und 2 Fische. Aber ich vertraue sie euch an. Ich vertraue sie Jesus an. Damit irgendwann mal 5.000 Menschen davon satt werden. Unsere Andreas-Gemeinde heißt nicht von ungefähr Andreas-Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, unsere 5 Brote und unsere 2 Fische zu Jesus zu bringen und zu sehen, wie er damit 5.000 Menschen satt macht. Was können wir also von Andreas lernen? Es fängt immer mit 5 Broten und 2 Fischen an. Und egal wie klein das ist, was du meinst zu haben, gib es Jesus und sag, Jesus, mach was raus. Füttere 5.000 Leute mit. Das können wir von Andreas lernen. Aber die Hauptperson heute ist eigentlich der kleine Junge. Die Hauptperson ist der kleine Junge. Er wird noch nicht mal namentlich genannt. Wird nur gesagt, in einem Satz, was er tut. Andreas sagt, also hier ist ein kleiner Junge und bringt ihn vor Jesus. Der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Was mag in diesem kleinen Jungen vorgegangen sein? Ich stelle es mir wirklich so vor, Andreas hört das, Jesus möchte 5.000 Leute satt machen, geht hin und ruft, hey Jungs, Männer, wer hat was zu essen dabei? Wer hat was zu essen dabei? Und alle gucken so betreten zur Seite. Und dieser kleine Junge hebt die Hand, geht nach vorne und sagt, das ist, was ich habe, gebe ich dir. 5 Brote und 2 Fische. Glaubt ihr wirklich, dass dieser Junge der Einzige war, der an dem Tag Essen dabei hatte? Ganz viele hatten Essen dabei. Aber nur der kleine Junge sagte, hey, das gebe ich dir. Ich glaube, dass der Junge ganz genau wusste, das wird ja nie reichen für die, hat ja für ihn kaum gereicht. Und er schenkte es ihm. Was ein Vertrauen. Was eine Großherzigkeit. Was eine Naivität. Was eine Opferbereitschaft. Natürlich wusste er, dass es ein Witz war, was er da gibt. Und dennoch gab er es Jesus. Und natürlich war ihm bewusst, wenn ich das weggebe, werde ich einen ganzen Tag lang hungern, nicht zu essen haben. Und er gab es Jesus. Was eine Naivität, was eine Großherzigkeit, was eine Opferbereitschaft. Deswegen sagt Jesus immer wieder, hey, schaut euch die Kinder an, lernt von den Kindern. Tut nicht so, als ob ihr schon alles wisst, lernt von den Kindern. Kinder sind die, die im Reich Gottes das Größte, die Größten sind. Wir sind in der Predigtserie 7 Wochen ohne sofort, 7 Wochen mit einem großen Herzen ist das Thema heute. Und die meisten von euch vielleicht haben vergessen, dass Großzügigkeit eines von den 8 Werten unserer Gemeinde ist. Die wir irgendwann mal formuliert haben, gesagt haben, wie wollen wir miteinander umgehen? Wir haben gesagt, 8 Werte sind uns wichtig und Großzügigkeit ist eins davon. Neben Glaubwürdigkeit, Gabenorientiertheit, Buntheit, Begeisterung, Herzlichkeit, Innovation und Multiplikation, das sind unsere 8 Werte. Was bedeutet Großzügigkeit? Ich kann es jetzt lesen. Wir sind davon überzeugt, dass Großzügigkeit nicht nur Opfer verlangt, sondern auch ungeahnten Gewinn bringt. Geben ist seliger als nehmen. Darum ermutigen wir Christen zu einem großzügigen Umgang mit den ihnen anvertrauten Ressourcen wie Zeit, Besitz und Gaben. Zur Kultur der Großzügigkeit gehört ein striktes Freiwilligkeitsprinzip. Niemand soll in unserer Gemeinde etwas tun, weil er sich dazu genötigt oder gar gezwungen fühlt. Das ist uns als Gemeinde wichtig. Und weil uns Großzügigkeit so wichtig ist, und mir ist ein besonderes Anliegen, ist, dass das etwas ist, wofür die Andreas-Gemeinde irgendwann mal bekannt ist. Dass die Leute sagen, hey, die Andreas-Gemeinde, das ist diese großzügige Gemeinde, die ihr Geld weggibt, die ihre besten Menschen weggibt, die alles weggibt, was sie hat. Weil sie Gott vertraut, dass er daraus etwas Großes macht. Und weil Großzügigkeit uns so wichtig ist, deswegen können wir von diesem Jungen so viel lernen. Wir können lernen, ein großes Herz zu haben. Großzügig zu sein. In einer Gesellschaft, die von der Ökonomie regiert wird. Darauf zu vertrauen und darauf zu bauen, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und das zu praktizieren. Wir können uns von seiner Naivität was abschneiden. Wir können lernen, unsere 5 Brote und 2 Fische Jesus anzuvertrauen und zu glauben, wir wissen nicht wie. Philippus weiß es nicht, Andreas weiß es nicht. Der Junge wusste es nicht. Aber Jesus weiß, wie aus diesen 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt werden können. Lass uns so naiv werden wie dieser Junge. Und lass uns von seiner Opferbereitschaft eine große Scheibe abschneiden. Der Junge wusste, dass er an dem Tag hungern wird, wenn er das alles jetzt Jesus gibt. Und er hat es Jesus gegeben. Was könnt ihr also nächste Woche praktisch tun? Wozu fordere ich euch heraus? Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Es gab Zeiten, da hat man mit Münztelefonen telefoniert. Wisst ihr das noch? Ich glaube, die Jungen wissen das. Es gab immer diese gelben Häuser an den Straßenecken. Man hatte da meistens nicht genug Geld dabei. Und dann hat man Geld reingesteckt. Und dann hat man gewählt. Und dann hatte man sein Geld da oben und dann hat es immer klack, 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 klack gemacht und man hat telefoniert und hat immer nachgeworfen. Und dann gibt es dieses eine Fach, wo das Geld immer reinfällt, Rückgeld. Kennt ihr das noch, ja, dieses Fächlein? Jeder Mensch hat immer erstmal geguckt, ob da nicht noch was drin war. Stimmt das? Ja, also selbst wenn du mit Telefonkarte telefoniert hast, hast du nochmal geguckt, ob da nicht vielleicht doch 1 Euro drin war oder 50 Euro. Wenn Geld drin war, habt ihr euch gefreut. Okay, jetzt gab es jemand, der hat einen Versuch draus gemacht. Das müssen wir mal nachstellen. Sie haben in diesem Versuch die Telefonbox manipuliert, immer mal wieder ein 10-Cent-Stück reingelegt. Nur 10 Cent. Ja? Und dann haben sie
eine Schauspielerin engagiert. Wir brauchen mal eine Schauspielerin. Du hast super Schauspielerin, komm mal nach vorne. Und der Schauspielerin, eine hübsche Schauspielerin natürlich, haben sie Bücher in die Hand gelegt. Okay? So. Jetzt stehst du hier. Ich telefoniere, gehe raus, gehe natürlich wieder rein und gucke, ob da noch was drin ist in diesem kleinen Fächlein. Finde meine 10 Cent. Und jetzt kommt die Schauspielerin vorbei und ich, also die stolpert und wirft alles auf den Boden. Mach mal. Ja, genau. Okay, super. Kannst dich wieder setzen. Dankeschön. So, die Frage ist jetzt, sind die Leute hilfsbereit? Okay, bei so einem hübschen Mädchen haben alle geholfen natürlich. Sind die hilfsbereiter, wenn sie vorher 10 Cent in dem Schlitz gefunden haben? Sind sie hilfsbereiter oder nicht? Wer denkt, sie sind hilfsbereiter? Okay, sind die doppelt so hilfsbereit? Wer denkt, es ist doppelt so viel? Also jeder doppelt so viele Leute helfen, wenn sie 10 Cent getroffen haben. Wer sagt dreimal so viel? Dreifach so viel? Die Leute haben 10 lumpige Cent gefunden und 4-mal öfter geholfen. 4-mal öfter. Wegen 10 lumpigen Cents. Und die Psychologie nennt das Übertragungssystem. Übertragungseffekt. Das heißt, letztendlich, der Typ hat telefoniert, hat Geld gefunden, war glücklich und ging glücklich aus dieser Telefonzelle raus. Und ein glücklicher Mensch hilft. 4-mal so oft. Wegen 10 lumpigen Cent. Der Versuchsleiter hat daraufhin jedes Mal, wenn er joggen gegangen ist, 10 Cent genommen und hinter sich hingeworfen. Ja, also 10 Cent. 10 Cent. Wir haben einen Banker hier, der braucht auch nochmal 10 Cent. Genau. Kein Banker. Er hat 10 Cent geworfen und man hat ihn gefragt, warum machst du das? Weil er weiß, dass der diese 10 Cent findet, der darfst du nehmen, ist für dich, der diese 10 Cent findet, glücklicher ist. Und nicht nur ist er glücklicher, sondern er gibt dieses Glück auch gleich weiter an andere. Weil er 10 Cent gefunden hat. Okay? Und die Firma, die das damals organisiert hat, die hat ihren Mitarbeitern 1 Euro und 2 Euro Stücke gegeben und haben gesagt, nächstes Mal, wenn ihr bei der Autobahn wieder an eine Tollstation fährt, dann bezahlt ihr nicht nur für euch, das schenken wir euch, sondern ihr bezahlt auch für den Menschen hinter euch. Und dann haben sie es gemacht und ihr stellt euch mal vor, ihr fahrt dann rein und den wollt ihr bezahlen und die sagen, ist schon bezahlt. Was würdet ihr machen? Okay, die meisten freuen sich, aber wir Deutsche würden natürlich hinterherfahren an der nächsten roten Ampel, ihnen das Geld zurückgeben und sagen, wir brauchen das nicht. Übertragungseffekt. Leute, mit 10 Cent, die man investiert, kann man Menschen dazu anregen, 4-mal häufiger hilfsbereit zu sein. Was glaubt ihr, mit kleinen Taten, die ihr in eurem Alltag tut, großherzige Taten, die ihr in eurem Alltag tut, wie viele Menschen ihr dadurch über das Übertragungseffekt nicht nur glücklich macht, sondern da entsteht eine Multiplikation. Und genau das ist die Herausforderung für diese Woche. Sehr einfach. Geht mit großem Herzen durch euren Alltag. Mit großem Herzen. Wenn ihr an der Kasse steht, lasst die Leute vorbei, die sich vordrängen. Verschenkt Geld. Nicht nur ein bisschen, sondern mal ordentlich Geld. Und guckt, was es mit euch macht, was es mit den Menschen macht. Lebt mit großem Herzen. Schenkt von eurer Zeit. Schenkt von euren Ressourcen, die Gott euch anvertraut hat. Ja, du hast auch was gefunden, genau. Mach das. 7 Tage lang mit einem großen Herzen leben. Und glaubt, indem ihr es tut, oder betet, indem ihr es tut, dass Jesus aus diesen 5 Broten und den 2 Fischen etwas Großes machen wird. die Großzügigkeit Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.